LoRa International, die eine Welt aus vielen Perspektiven.
Herzlich willkommen bei LoRa München, zu hören Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem hören Sie LoRa München 24 Stunden im Internet-Livestream unter www.lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International. Diesmal wieder mit der internationalen Menschenrechtsorganisation FIRN, dem Food First Information and Action Network.
Have you ever had a bottle of a food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever had a bottle of FIRN action? It's based on a network connection. This ride does include land and sea. With to go for field basic needs.
Menschenrechte in Lieferketten. Eine Sendung der FIRN-Gruppe München.
Have you ever had a bottle wrap of food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever had a bottle of action? It's based on a network connection. This ride does include land and sea. With to go for field basic needs.
Mit zunehmender internationaler Arbeitsteilung und Globalisierung hat der Begriff der Lieferkette an Bedeutung gewonnen. Auch wenn man eigentlich meistens eher von Lieferverflechtungen oder Liefernetzen sprechen müsste, hat sich das Wort Lieferkette im allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt. Multinationale Konzerne und andere transnational operierende Unternehmen haben oft ein dichtes Netz an Zulieferern und Abnehmern ihrer jeweiligen Produkte und Dienstleistungen. Wenn im Zuge dieser Handelsbeziehungen Menschenrechtsverletzungen wie Landraub oder ausbeuterische Arbeitsbedingungen oder ökologische Schäden festgestellt werden, verweisen die Unternehmen meistens darauf, dass sie selbst für das Verhalten ihrer GeschäftspartnerInnen keine Verantwortung tragen und bleiben in der Regel straffrei. Um dies zu ändern, hat die EU-Kommission einen Vorschlag für die sogenannte EU-Richtlinie für unternehmerische Sorgfaltspflichten im Bereich der Nachhaltigkeit vorgelegt. Dieser ist aktuell in Diskussion bei den EU-Regierungen, die sich auf eine gemeinsame Position einigen wollen. Mit dieser Richtlinie soll erreicht werden, dass Unternehmen in ihren Wertschöpfungsketten Menschenrechte achten und die Umwelt nicht schädigen.
FIRN engagiert sich in Solidarität mit Hunderten von sozialen Bewegungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen auf der ganzen Welt für ein solches Abkommen, damit Bauern und Bäuerinnen, indigene Völker, Fischerinnen und Fischer sowie Menschen und Gemeinschaften, die auf dem Land leben und arbeiten, besser geschützt werden. Ana Maria Suarez Franco, die ständige Vertreterin von FIRN International bei der UNO, meint dazu:
Es gibt zu viele Lücken im internationalen Recht, die die Straffreiheit von Unternehmen ermöglichen, die Menschenrechtsverletzungen verursachen oder dazu beigetragen haben. Nach 8 Jahren Verhandlungen müssen die Regierungen nun fest auf der Seite der betroffenen Gemeinschaften stehen und die Verhandlungen vorantreiben, da globale Lösungen dringend notwendig sind.
Es gibt keinen verbindlichen globalen Rechtsrahmen zur Regulierung der Aktivitäten innerhalb der Lieferketten von transnationalen Bergbau-, Agrar- und ähnlichen Unternehmen. Die fehlende Rechtsgleichheit ermöglichte es Unternehmen bisher, sich der Justiz zu entziehen, indem sie von einer Gerichtsbarkeit zur anderen wechselten. Sie nutzten oft Regionen und Situationen mit dem jeweils schwächeren Rechtsschutz aus, mit dem Argument, dass sie gegen kein Gesetz verstoßen. Auch wenn die Realität sich oft anders darstellt. Menschen werden von ihrem Land vertrieben, ihre Umwelt und Lebensgrundlagen zerstört oder sie kommen sogar zu Tode.
Existierende freiwillige Leitlinien wie die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und nationale Gesetze wie die französische Loi de Vigilance reichen nicht aus, um Gemeinschaften und die Umwelt vor Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Immer mehr Staaten beginnen, die Notwendigkeit einer Regulierung auf globaler Ebene anzuerkennen.
Der Zugang zu Land und Wasser ist lebenswichtig. Durch die Massenproduktion von Nahrungsmitteln wie Soja und Palmöl für globale Lieferketten verlieren Menschen in den Ländern des Südens oftmals den Zugang zu dem Land, auf dem sie leben und auf das sie angewiesen sind für ihre eigene Nahrungsmittelproduktion.
Ein robustes Paket verbindlicher Regeln ist erforderlich, um sicherzustellen, dass elementare Menschenrechte Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen haben. Dies zeigen mehrere, auch von FIAN betreute Fälle aus jüngster Zeit. Zum Beispiel die Brumadinho-Staudammkatastrophe in Brasilien, der industrie- und ressourcenbezogene Landraub in Indien und Kolumbien oder die Bedrohung der Existenzgrundlage von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Sambia durch die Agrarindustrie. Beispielsweise haben Steinkohleeinfuhren aus Kolumbien nach Deutschland seit Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine sprunghaft zugenommen. Bereits Ende Juni 2022 hatte Deutschland mehr kolumbianische Kohle als im gesamten Jahr 2021 importiert, über 2 Millionen Tonnen. Die Folgen vor Ort sind enorm. Flüsse trocknen aus, Menschen erkranken durch Kohlestaub, Gemeinden werden zwangsumgesiedelt, MenschenrechtsverteidigerInnen werden bedroht. Ayushi Kalyan, Koordinatorin für Unternehmensverantwortung bei FIAN International, sagt:
Ein internationales Abkommen über transnationale Konzerne und andere Unternehmen ist für die Steuerung der globalisierten Wirtschaft unerlässlich. Internationale Rechtsgleichheit würde die Schutzlücken schließen, den Menschen einen besseren Zugang zu Justiz ermöglichen und Unternehmen für ihre Menschenrechts- und Umweltauswirkungen haftbar machen.
Es gibt allerdings auch Versuche, die darauf abzielen, politische Einigungen im Hinblick auf die Realisierung eines solchen Abkommens zu verhindern. Gemäß solchen Vorschlägen soll den Staaten ein Ermessensspielraum zugestanden werden. Dies würde jedoch bedeuten, dass es unmöglich wäre, weltweit gleiche Bedingungen für die Regulierung transnationaler Konzerne im internationalen Recht zu schaffen. Ayushi Kalyan meint dazu:
Das lenkt von dem Ziel ab, einen weltweit einheitlichen Regulierungsstandard festzulegen. Und das zu einer Zeit, in der wir mehr denn je verbindliche Regeln brauchen, welche Unternehmen und Konzerne für Menschenrechtsbeeinträchtigungen zur Verantwortung ziehen.
Die für das Thema zuständige zwischenstaatliche Arbeitsgruppe darf nicht, wie in der Vergangenheit bei ähnlichen Initiativen geschehen, von Unternehmensinteressen gekapert werden.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München. Heute zum Thema Menschenrechte in Lieferketten.
Die Initiative Lieferkettengesetz hat einen offenen Brief an diejenigen Abgeordneten des Europäischen Parlaments verfasst, die sich besonders hervortun bei dem Versuch, das EU-Lieferkettengesetz abzuschwächen. Deren Vorschläge sind teilweise wörtlich oder sinngemäß von Wirtschaftsverbänden abgeschrieben. Im offenen Brief heißt es unter anderem:
Geht es nach Ihnen, soll das EU-Lieferkettengesetz vollständig erst ab 2033 in den Mitgliedstaaten angewendet werden. Viel zu spät. Vollumfänglich sollen die Sorgfaltspflichten nur mit Blick auf direkte Geschäftspartner gelten, so wie im deutschen Gesetz. Tiefer in der Lieferkette sollen Unternehmen erst dann aktiv werden, wenn sie von dortigen Menschenrechtsverletzungen erfahren. Das heißt, wenn der Schaden schon eingetreten ist. Ein Anreiz zum Wegschauen. Dabei ist es gerade am Beginn der Lieferkette wichtig, präventiv zu handeln, etwa im Bergbau oder auf Plantagen. Im vergangenen Jahr trafen Sie indigene Aktivistinnen, die Sie auf die gewaltsamen Landkonflikte, zum Beispiel im Zusammenhang mit Sojaplantagen in Brasilien, aufmerksam machten. Nur mit starken Sorgfaltspflichten für die gesamte Lieferkette kann verhindert werden, dass europäische Unternehmen solche Missstände durch ihr Wirtschaften unterstützen. Auch in Europa kommt es zu moderner Sklaverei, zum Beispiel im Obst- und Gemüseanbau. Die Sorgfaltspflichten von Unternehmen dürfen sich nicht, wie von Ihnen gefordert, nur auf das Gebiet außerhalb Europas erstrecken. Die nachgelagerte Lieferkette und den Finanzsektor möchten Sie komplett ausklammern. Das heißt, der Export giftiger Pestizide oder Waffen wäre weiterhin möglich. Auch Investitionen in Bergbauprojekte, die zu massiven Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden führen, würden nicht sanktioniert. Klimaschutzmaßnahmen möchten Sie aus der Richtlinie streichen. Auch angesichts der sich immer weiter zuspitzenden Klimakrise sind diese Forderungen für uns absolut inakzeptabel. Sie sprechen sich zwar im Prinzip für eine zivilrechtliche Haftung von Unternehmen für verursachte Schäden aus. In der Praxis würde die von Ihnen vorgeschlagene Begrenzung der Haftung auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln es für Betroffene aber fast unmöglich machen, vor einem Gericht in der EU Schadenersatz erfolgreich einzuklagen. Zumal Betroffene keinen Zugang zu internen Unternehmensunterlagen haben. Selbst wer durch das Verhalten eines europäischen Unternehmens seine Lebensgrundlage verliert, würde in der Regel also keinen Schadenersatz erhalten. Statt Betroffene zu stärken, schaffen die von Ihnen eingebrachten Vorschläge unüberwindbare Hürden.
Mehrere Länder, darunter Frankreich, Italien und Spanien, drängen in den Vorverhandlungen darauf, den Finanzsektor als Ganzes auszuklammern. Nichtregierungsorganisationen fordern hingegen, dass der gesamte Finanzsektor umfassend in die EU-Richtlinie für unternehmerische Sorgfaltspflichten einbezogen wird, da gerade die Finanzunternehmen einen großen Einfluss auf alle anderen Wirtschaftssektoren haben. Auch auf deutscher Seite haben im Vorfeld die Bundesministerien für Justiz und Finanzen gebremst. Jutta Albrecht von Brot für die Welt betont:
Auch institutionelle Investoren können durch ihre Investitionen, wenn auch indirekt, zu schweren Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung beitragen. Die Bundesregierung sollte dem Rechnung tragen und in den kommenden Verhandlungen auf die Bremser einwirken, damit der gesamte Finanzsektor in die Pflicht genommen wird.
Die Beispiele für Finanzdienstleistungen für Unternehmen oder Projekte, bei denen Menschenrechte verletzt werden, wurden von Nichtregierungsorganisationen immer wieder dokumentiert. Sie reichen von Arbeitsrechtsverletzungen wie unbezahlte und exzessive Überstunden, Kinder- oder Zwangsarbeit sowie Landvertreibung für Infrastrukturprojekte bis zur Produktion von Streubomben. Ulrike Lohr vom Südwind-Institut erklärt:
Wichtig ist auch, dass Finanzinstitute, wie alle anderen Unternehmen auch, zur regelmäßigen Überprüfung menschenrechtlicher Risiken verpflichtet werden. Eine einmalige Risikoüberprüfung wird insbesondere mehrjährigen Finanzierungen nicht gerecht.
Dass freiwillige Industriestandards nicht ausreichen, um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, macht Gertrud Falk von FIAN Deutschland deutlich.
In Kambodscha verleihen Mikrofinanzinstitutionen, die sich freiwilligen Standards zum Kundinnenschutz verpflichtet haben, armen Bevölkerungsgruppen Kleinkredite zu hohen Zinsen und Gebühren. Wenn sie diese nicht zurückzahlen können, werden sie von den Instituten häufig genötigt, Land zu verkaufen, das für ihre Ernährung von zentraler Bedeutung ist.
Wir fordern daher von der Bundesregierung und den Mitgliedern des Bundestages, sich für ein robustes EU-Lieferkettengesetz einzusetzen, das die Lücken im deutschen Lieferkettengesetz korrigiert. Dessen Geltungsbereich muss auf die gesamte Wertschöpfungskette ausgeweitet werden. Zudem sollen eine zivilrechtliche Haftungsregelung sowie umwelt- und klimabezogene Sorgfaltspflichten eigenständig verankert werden.
Der erwähnte offene Brief der Initiative Lieferkettengesetz kann von allen, die diese Aktion unterstützen möchten, ebenfalls verschickt werden. Er ist zu finden auf der Seite www.lieferkettengesetz.de. Die Münchner Vierengruppe hat in einem Brief an alle 12 bayerischen EU-Abgeordneten ebenfalls auf die Dringlichkeit des Themas hingewiesen. Sie stellt dabei unter anderem eine Verbindung her zu einem Vertreibungsfall in Uganda, der laut einer aktuellen Studie mit einem starken Lieferkettengesetz anders verlaufen wäre.
Lora München. Perfektion. Ist doch langweilig.
Radio Lora München ist Freiheit on Air.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Herzlich willkommen bei Lora München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema Menschenrechte in Lieferketten.
Der folgende Fall in Sambia, mit dem sich Fian seit geraumer Zeit beschäftigt, hat ebenfalls mit Lieferbeziehungen zu tun, da sich der Sitz des beteiligten Agrarunternehmens in Berlin befindet und die Produkte, die in Sambia angebaut werden, auch nach Europa exportiert werden sollen.
In Sambia sichert die Landwirtschaft für über die Hälfte der Bevölkerung Einkommen und Ernährung. Der Zugang zu Land und Wasser ist dafür unabdingbar. Die Hungersituation dort ist jedoch als ernst zu betrachten, auch weil riesige Agrarinvestitionen um diese Lebensgrundlage konkurrieren. Dies wird anhand des Beispiels des Berliner Unternehmens Amateon Agri deutlich. Fian untersucht die Auswirkungen des Investors auf die lokale Bevölkerung. Diese berichtet von Konflikten um Land und Wasser, von prekären Arbeitsbedingungen und vielen gebrochenen Versprechen.
Das gesamte Land in Sambia ist formell in Staatsbesitz, mit dem Präsidenten als Treuhänder. Ab 1995 erleichterte ein neues Gesetz privaten AkteurInnen Land für 99 Jahre zu pachten. Dieses Gesetz beinhaltete das Versprechen, dass auch Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ihr Land registrieren lassen können. Die Kosten der Registrierung sind jedoch hoch, ebenso wie die bürokratischen, sozialen und geografischen Hürden. Letztendlich waren es dann ausschließlich große Investoren aus dem In- und Ausland, die Landrechte auf Grundlage des Landgesetzes erworben haben. Dies führte zu einer Verschiebung des Ackerlandes aus den Händen der lokalen Gemeinschaften hin in den Besitz kommerzieller Großbetriebe wie auch Amateon Agri.
In Sambia besitzt Amateon nun etwa 40.000 Hektar Land. Es ist die größte deutsche Agrarinvestition in Afrika. Amateon betreibt dort Viehzucht und baut in Monokulturen Soja und Mais an, ebenso Superfood wie Quinoa. Auch nach Europa soll exportiert werden. Das hauseigene Outgrower-Programm soll KleinbäuerInnen durch Schulungen Fachwissen vermitteln und neben einem Zugang zu Betriebsmitteln auch Kredite verschaffen. Doch wie sieht die Zusammenarbeit vor Ort wirklich aus? Wie hat sich das Leben der Menschen vor Ort durch die Anwesenheit von Amateon verändert? Im Frühjahr 2022 haben Vieren Mitarbeiter mehrerer Gemeinden vor Ort besucht und folgende Berichte erhalten.
Familien, die auf dem heutigen Amateon-Land angesiedelt waren, wurden zwangsumgesiedelt. Siedlungen wurden zusammengelegt um Land für Amatheon freizuräumen. Einzelne Personen berichteten Fian von bewaffneten Drohungen, damit sie ihr Land verlassen. Mehrere Siedlungen sind heute vollständig von den Ländereien des Investors umzingelt. Weder das traditionelle Sammeln von Wildkräutern noch das Suchen von natürlichen Materialien zur Reparatur von Häusern sei den Bewohnern erlaubt. Den früheren Weg zur Landstraße und zur Stadt Mumbaba dürfen sie heute nicht mehr nehmen. Der Umweg ist mehrere Kilometer lang. Durch die zwei Dämme, die Amatheon für die Bewässerung der Monokulturen gebaut hat, fehlt vielen hundert Familien flussabwärts Wasser für den Gemüseanbau und die Tierhaltung, gerade in der Trockenzeit.
Vor Ort entsteht zwar eine kleine Zahl an Arbeitsplätzen, jedoch nur sehr wenige für diese riesige Fläche, die Amatheon beansprucht. Zudem werden gerade die Saisonarbeiter extrem schlecht bezahlt und im Fall von Arbeitsunfällen ist kein Versicherungsschutz vorhanden. Umgerechnet 35 Euro monatlich zahlt Amatheon für Arbeitstage, die bis zu 10 Stunden dauern. Essen und Unterkunft werden dabei noch abgezogen. Die Arbeitsbedingungen seien derart schlecht, dass die lokale Bevölkerung kaum mehr für Amatheon arbeiten will. Die Firma muss daher Arbeitskräfte aus weiter entfernten Dörfern rekrutieren. Trotz der schwierigen Situation betonen die Menschen, dass es ihnen nicht darum geht, dass Amatheon verschwindet. Sie wollen aber ein Verhältnis auf Augenhöhe, ein Ende der Ausbeutung und Schutz der Arbeitenden.
Bereits im Jahr 2014 suchte die sambische Landarbeitergewerkschaft das Gespräch mit Amatheon und es fanden Tarifverhandlungen statt. Trotz eines schriftlichen Abkommens verweigerte die Firma dann jedoch die Zusammenarbeit. Gleichzeitig hebt das Unternehmen die Gewerkschaft in ihren Jahresberichten positiv hervor. Fian vermittelte ein Treffen mit mehreren Gemeinden unter Anwesenheit des Distriktvorstehers, der Arbeitsaufsicht sowie von Anwälten und Journalisten. Doch Amatheon blieb dem Treffen fern.
Die Ergebnisse der Recherche von April 2022 hat Fian mit der sambischen Menschenrechtskommission, Regierungsstellen und der deutschen Botschaft diskutiert. Fian unterstützt auch weiterhin Gespräche mit der Firma und der Botschaft und ermöglicht dafür unter anderem die Fahrten der Betroffenen in die Hauptstadt Lusaka. Ende 2022 stellte Fian die Probleme beim UN-Menschenrechtsrat in Genf vor.
Ebenfalls Ende des Jahres 2022 haben Firmenmitglieder Amatheon in Berlin einen Besuch abgestattet und sich für einen besseren Umgang mit der Landbevölkerung eingesetzt. Am 12. Dezember hat Amatheon eine Rückmeldung zu dieser Bitte an die Firmen-Geschäftsstelle weitergeleitet.
Grundsätzlich begrüßt Firmen, dass Amatheon sich auf diese Rückfragen meldet. Das Antwortschreiben weicht allerdings den konkreten geschilderten Problemen aus. Es wird keinerlei Bezug auf Straßensperren, Wasserknappheit, Konfiszierung von Weidetieren oder Landkonflikten genommen. Demgegenüber werden allgemeine Angaben zu den Unternehmungen in Sambia gemacht, die auf der Webseite und den Jahresberichten zu finden sind. Es fehlen sämtliche Informationen zu den schwerwiegenden Problemen.
Amatheon hat außerdem immer wieder versucht, Fians Arbeit zu diskreditieren. Trotz umfangreicher Kommunikation via E-Mail und ausführlicher Informationen, die Fian im Laufe der letzten Jahre regelmäßig an Amatheon geschickt hatte, wurde immer wieder erklärt, dass sich Fian nicht in den Fall einmischen soll. Trotz dieser indiskutablen Aufforderung wird Fian weiterhin zu dem Fall arbeiten.
Grüß Gott, Leute, ich bin Georg Ringsgewandl und ich höre Radio Lora deswegen, weil auf die Dauer kann sich der Mensch nicht die Plattheit der normalen Pop-Dudelsender anhören.
Can you hear me?
Hey, pst,
LoRa München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema Menschenrechte in Lieferketten. Wie jedes Mal hören Sie im zweiten Teil der Sendung aktuelle Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
Fian Auskunftsklage gegen KfW stattgegeben.
Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main hat eine Auskunftsklage der Menschenrechtsorganisation Fian gegen die Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, stattgegeben. Die KfW hatte jahrelang eine Einsichtnahme in die Umwelt- und Sozialpläne des in Paraguay aktiven Agrarinvestors Paico verweigert. Die KfW-Tochter Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, DEG, hält einen Anteil von knapp 16% an Paico. Das Gericht urteilte, dass die KfW als Behörde informationspflichtig ist und im öffentlichen Interesse stehende Informationen von der DEG beschaffen muss. Firmengeschäftsführer Felix Miemkes meint dazu:
Das Urteil ist ein großer Erfolg. Paico ist für Landkonflikte mit Indigenen, Umweltschäden und Entwaldung verantwortlich. Nun können sich Öffentlichkeit und Politik in naher Zukunft ein besseres Bild von diesem Investment machen. Aus unserer Sicht ist es bedenklich, dass deutsche Entwicklungsgelder die industrielle Landwirtschaft finanzieren und dass Informationen über den kostspieligen Gerichtsweg erstritten werden müssen.
Paico ist mit knapp 150.000 Hektar der dreifachen Fläche des Bodensees einer der größten Landbesitzer in Paraguay. Das Unternehmen baut Gensoja an, besitzt Baumplantagen und betreibt Viehzucht. Zudem vertreibt Paico genmanipuliertes Saatgut an Dritte. Die Klage wurde vom European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR, unterstützt.
Fian begrüßt Ratifizierung des Zusatzprotokolls zum UN-Sozialpakt durch Deutschland.
Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, der sogenannte UN-Sozialpakt, ist ein multilateraler völkerrechtlicher Vertrag. Zusammen mit dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der UN-Zivilpakt, setzt er die Menschenrechte in Form verbindlicher Verträge um, die zuvor 1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verkündet wurden. Gemäß einem sogenannten Zusatzprotokoll zum UN-Sozialpakt erhalten Opfer von Menschenrechtsverletzungen die Möglichkeit, ihren Fall von den Vereinten Nationen in Form einer Beschwerde prüfen zu lassen, wenn im UN-Sozialpakt garantierte Rechte verletzt wurden. Hierzu zählen vor allem die Rechte auf Nahrung, Wohnung, Gesundheit, Bildung und menschenwürdige Arbeitsbedingungen.
Fian setzt sich seit über 30 Jahren für ein solches Individualbeschwerderecht ein und hatte bereits Anfang der 90er Jahre eine Kampagne dazu gestartet. Deshalb begrüßt Fian Deutschland den Bundestagsbeschluss zur Ratifizierung des Zusatzprotokolls zum UN-Sozialpakt. Die UN-Menschenrechtskonferenz in Wien 1993 hatte in ihrer Abschlusserklärung die Erarbeitung eines entsprechenden Zusatzprotokolls beschlossen. Bis zur Verabschiedung dauerte es jedoch bis 2008. In Europa haben unter anderem Frankreich, Spanien und Belgien den Vertrag ratifiziert. Zuständig für die Bearbeitung der Beschwerden ist der UN-Sozialausschuss. Individualbeschwerden sind keine Gerichtsverfahren, wie sie zum Beispiel vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof möglich sind. Die Empfehlungen heben daher keine innerstaatlichen Rechtsakte auf, können sich aber auf die deutsche Rechtsprechung auswirken. Trotz ihrer Kritik an der langen Verfahrensdauer resümiert Dr. Friederike Diaby-Penzlin, Vorsitzende von Fian Deutschland:
Durch das individuelle Beschwerderecht werden die sozialen Menschenrechte insgesamt aufgewertet. Die Bundesregierung schließt hiermit eine wichtige Lücke und stärkt die Glaubwürdigkeit der deutschen Menschenrechtspolitik. Wir hoffen, dass sich nun auch deutsche Gerichte in ihren Urteilen häufiger auf den UN-Sozialpakt beziehen.
FIAN – Recherchereise in Honduras. Die FIAN-Referentinnen Almudena Abascal und Marian Henn waren in Honduras, um die Situation von Fischerinnen und Fischern an der Atlantik- und Pazifikküste zu dokumentieren und sich ein Bild von deren Menschenrechtslage zu machen. Deren Gemeinden sind vom Klimawandel, insbesondere dem Anstieg des Meeresspiegels und der Verschmutzung durch Agrarunternehmen, betroffen, was sich auf ihre Produktion von Garnelen, Rohrzucker und Melonen auswirkt. Wir haben Marian Henn am Telefon befragt. Ja, Marian, ich habe gelesen, ihr wart im November, glaube ich, also du und Almudena Abascal als Rechercheure sozusagen in Honduras und habt euch da über bestimmte Themen informiert. Warum seid ihr denn gerade da, auch um die Zeit dahin gereist? Hat es dann konkreten Anlass gegeben?
Genau, hallo erstmal von meiner Seite. Der Anlass ist so ein bisschen, dass wir jetzt bei FIAN Deutschland in unserem Lateinamerika-Referat eine verstärkte Zusammenarbeit mit unseren Sektionen in Zentralamerika haben und eben der Einladung unserer Schwestersektion Honduras nachgekommen sind, Fälle vor Ort zu besuchen. Und in diesen Fällen geht es eben um Fälle von Fischereigemeinden, deren Menschenrechte durch Klimawandel und Umweltzerstörung bedroht sind. Und diese Untersuchungsmission oder Fact-Finding-Mission, die wir auch beginnen, sind eben ein wichtiger Teil unserer Arbeit, weil sie natürlich die Grundlage erstmal schaffen, überhaupt seriöse Informationen für die Öffentlichkeit bereitzustellen. Es geht darum, zu informieren, Kontakte aufzubauen mit den Betroffenen vor Ort, mit Organisationen vor Ort. Es geht darum, solidarisch Präsenz zu zeigen und auf dieser Grundlage die internationale Öffentlichkeit herzustellen. Weil unsere Erfahrung zeigt eben, dass häufig erst diese Reisen, verantwortliche Interessierung, Justiz und Verwaltung überhaupt erst dazu bewegen, dann auch zu handeln.
Gut, und das waren ja bestimmte Themen, die im Raum standen. Du hast schon den Klimawandel angedeutet. Worum ging es denn letzten Endes bei dieser Reise?
Genau, der Schwerpunkt unserer Reise war die Situation eben von KleinfischerInnen im Kontext der Klimakrise und der Umweltkrise. Dabei haben wir uns konzentriert auf Gemeinden in zwei Schwerpunktregionen, einmal im Norden an der Karibikküste, an der Grenze zu Guatemala und einmal im Süden im Golf von Fonseca, das sind das drei Ländereck mit Nicaragua und El Salvador. Und um das kurz einzuordnen, also Honduras ist nicht nur ein Land mit geprägt durch hohe soziale Gegensätze und Ungleichheiten, sondern eben auch das Land, was laut dem globalen Klimarisikoindex eines der Länder ist, was am vulnerabelsten gegenüber Klimaveränderung ist. Das wir beobachten eben die extremen Wetterereignisse zunehmen, und zwar sowohl in ihrer Häufigkeit als auch in ihrer Intensität. Also in den Medien waren ja beispielsweise die Hurricanes 2020 Eta und Iota, die durch Zentralamerika gestützt sind und auch in den Fällen von Honduras Schäden hinterlassen haben. Und innerhalb dieses Klimawandels sind KleinfischerInnen nochmal besonders betroffen. Zum einen durch Überschwemmungen und den steigenden Meeresspiegel. Also in Omoa beispielsweise an der Karibikküste, was ich eben erzählt habe, sind in den letzten 10 Jahren knapp 75 Hektar Küstengebiet verloren gegangen. Also das entspricht ungefähr 100 Fußballfeldern, die vom Meer verschluckt wurden. Man kann sich eben vorstellen, was das bedeutet für die Verwirklichung von wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechten. Also zum einen, dass Menschen nicht dort wohnen. Ne? Viele Menschen verlieren durch die Überflutungen ihre Häuser, werden obdachlos. Also auf einer der Regionen, wo die höchste Migrationsrate Richtung USA ist. Und zum anderen sehen wir aber auch eben auch, wie die Rechte auf Nahrung und Wasser verletzt werden. Also FischerInnen können nicht mehr fischen gehen, weil sie erstmal auf den Rückgang des Wassers warten müssen. Landwirtschaftliche Subsistenzwirtschaft ist eigentlich überhaupt nicht mehr möglich, weil die Böden versalzen sind durch den steigenden Meeresspiegel. Andere Einnahmequellen wie der Tourismus sind komplett zum Erliegen gekommen durch die Klimaschäden. Und letztlich, das Einzige, was den Menschen bleibt, ist das, was das Meer zu bieten hat. Und auch da sehen wir eben, dass durch den Klimawandel und die steigenden Wassertemperaturen immer mehr die Fischbestände zurückgehen, FischerInnen beklagen, dass das, was sie fangen, noch nicht mal dazu reicht, Benzinkosten zu decken, aber eben auch zunehmende Verschmutzung der Gewässer, weil eben die Gemeinden auch extrem unter Druck stehen durch die Expansion extraktiver Wirtschaftsmodelle, also im Norden Palmölplantagen, Palmölmonokulturen, und im Süden ist das neben Zuckerrohr und Melonen vor allem die Expansion der Garnelen. Also das ist eben ein sehr invasiver Produktionsablauf, der sehr viel Fläche braucht. Da wurden tausende Hektar Mangroven abgeholzt die letzten Jahre. Das bringt einen hohen Einsatz von Chemikalien und Antibiotika mit, deren Rückstände dann direkt in das Meer gepumpt werden, dazu führen, dass Fischbestände eben zurückgehen, dass die Biodiversität darunter leidet. Und eben auch die Abholzung der Mangroven bedeutet eben auch, dass eine natürliche Barriere gegen Hochwasser verloren geht. Ne, und das sind eben alles Faktoren, die zusammengenommen dazu führen, dass die Menschen Probleme haben, sich selber zu ernähren und beispielsweise ausweichen müssen auf andere Gewässer. Also Fischer in paar internationale Gewässer werden dort festgesetzt von der Marine, von Nicaragua und El Salvador, beispielsweise berichten über die Konfiszierung oder Zerstörung ihrer Boote und Netze bis zu Fällen massiver körperlicher Gewalt und auch Todesfälle wurden schon dokumentiert. Und auf der anderen Seite sind Menschen, die vorher von den Mangrovenwäldern gelebt haben, also MuschelsammlerInnen beispielsweise oder handwerkliche SammlerInnen von Meeresfrüchten, sind jetzt eben darauf angewiesen, auf diese privatisierten Garnelenfarmen Zutritt zu verschaffen, um dort noch ein bisschen was zu sammeln und laufen dann eben Gefahr, Opfer von Gewalt durch privatisierte Sicherheitsdienste zu werden. Und dieses Thema Gewalt führt uns eigentlich auf den dritten Punkt, der uns in Honduras sehr beschäftigt hat, und das ist nämlich das Thema Kriminalisierung und Ermordung von Menschen, die sich eben genau gegen diese Umstände wehren. Also Honduras ist eines der gefährlichsten Länder der Welt für UmweltverteidigerInnen und MenschenrechtsverteidigerInnen. Laut der Organisation Frontline Defenders sind die letzten 10 Jahre über 120 tödliche Angriffe in Honduras verzeichnet worden. Und das bekannteste Beispiel, was ja auch weltweit durch die Medien ging, ist eben die Ermordung von Berta Cáceres 2016, die sich eben gegen so ein Staudammprojekt gewehrt hat. Und auch wenn es jetzt nicht der Schwerpunkt seiner Reise war, ist natürlich das Thema Kriminalisierung, Shrinking Spaces ein ständiger Begleiter von Menschenrechtsarbeit in Honduras.
Ja, Stichwort Menschenrechtsarbeit. Du hast ja jetzt relativ ausführlich die Situation bedingt durch den Klimawandel beschrieben in Honduras und verschärft natürlich durch diese Eingriffe von Agrounternehmen. Wie weit kann denn gerade bei dem Klimawandelthema dieser menschenrechtsbasierte Arbeitsansatz, den ja FIAN eben auch zentral verfolgt, überhaupt unterstützend eine Hilfe sein? Man braucht ja immer irgendwie den Menschenrechtsverletzer und das Klima ist so schwer zu greifen.
Ich glaube, insgesamt bedeutet dieser rechtebasierte Ansatz eben Perspektivwechsel, dass wir eben davon wegkommen müssen, die Klimakrise unter rein humanitären Aspekten zu verhandeln, sondern eben aus einer Perspektive aus Klimagerechtigkeit. Also das bedeutet zum einen, dass die Länder des globalen Nordens, dazu zählt auch Deutschland, als zentrale Treiber des Klimawandels Verantwortung übernehmen müssen. Und da geht es eben nicht um humanitäre Hilfe, sondern es geht eben um Verantwortungsübernahme. Und der globale Norden ist eben auch verpflichtet, besonders jene Bevölkerungsgruppen bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen, die bisher kaum Mittel dafür haben. Und Betroffene von Klimaschäden, wie wir sie jetzt immer nur dort getroffen haben, sind dann eben keine passiven Empfänger mehr von Hilfeleistungen, sondern sind eben aktive Rechteträger. Rechteträger, die eben auch eingebunden werden müssen in die Lösungen. Und was FIAN eben vor Ort macht, ist beispielsweise gemeinsam mit den FischerInnen und basierend auf deren Erfahrung auch als FischerInnen Strategien zu erarbeiten, wie können soziale und wirtschaftliche Menschenrechte innerhalb dieses gesellschaftlichen Panoramas der Klimakrise weiter verwirklicht werden. Und da geht es beispielsweise darum, Schutzkonzepte zur Erholung der Fischbestände zu entwickeln. Es geht darum, gemeindebasierte und von unten entwickelte Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel zu erarbeiten. Und eben nicht nur top-down vom Staat verordnet, sondern eben diese Gruppen auch aktiv einzubeziehen in diese Konzepte. Und es geht eben auch darum, in diesem Menschenrechtsansatz Treffen zu vermitteln, also mit der lokalen Politik, mit Behörden, um eben diese Verbesserungen zu besprechen. Also wir haben in Honduras beispielsweise Bürgermeister getroffen, wir hatten auch einen Termin im Umweltministerium, wir haben mit der deutschen Botschaft in der EU-Delegation gesprochen und haben eben versucht, da eben genau diese Rolle zu übernehmen, die Betroffenen mit den politischen EntscheidungsträgerInnen zusammenzubringen.
Gut, also ihr habt einerseits eben mit Betroffenen und deren Unterstützerorganisationen zusammengearbeitet, auch mit der FIAN-Sektion natürlich, und andererseits habt ihr diese Ergebnisse dann weitergegeben an Behörden, Institutionen, politische Entscheidungsträger. Ihr wartet auch ein Gespräch mit dem Auswärtigen Amt in Deutschland, wenn ich das recht sehe. Wie haben denn diese ganzen VerantwortungsträgerInnen auf eure Forderungen reagiert und welche Forderungen wurden dann zum Beispiel auch an die Bundesregierung gerichtet?
Genau, in Honduras haben wir auf jeden Fall die Situation, dass wir ja seit ungefähr einem Jahr eine neue Regierung haben. Und das Positive ist eine neue linke Regierung, die trotz aller Probleme die Probleme anerkennt. Das Umweltministerium beispielsweise war ja jahrelang eigentlich ein Gebäude, wo Unternehmen reingelaufen sind, wenn sie irgendwelche Lizenzen brauchten für extraktive Projekte. Und inzwischen wurden wir als NGO sozusagen dort angehört. Das ist schon mal positiv, aber insgesamt merkt man in Honduras, dass es eben eine sehr große Diskrepanz gibt, auch in der Hand zwischen dem politischen Willen und der wirklichen Handlungsfähigkeit der Regierung, was eben mit jahrelang gewachsenen Machtstrukturen zusammenhängt. Was deutsche und europäische EntscheidungsträgerInnen angeht, die deutsche Botschaft beispielsweise, die kannten diese Situation der Gemeinden in dieser Form nicht und die waren auf jeden Fall sehr offen dafür, weiter informiert zu werden. Der deutsche Botschafter hat auch angeboten, einen Besuch abzustatten. Das war auch eine Forderung, die wir gestellt haben an die deutsche Botschaft, dahin zu fahren, sich das anzuschauen, sich mit den Menschen auszutauschen. Das hat er noch nicht gemacht, aber da werden wir auf jeden Fall weiter am Ball bleiben, dass er dann auch wirklich dahin fährt. Und dann sind wir eben nach unserer Rückkehr, wie du richtig gesagt hast, waren wir vor 2 Wochen im Auswärtigen Amt und haben da ein Briefing übergeben. Und auch da hat das Auswärtige Amt interessiert zugehört und versichert, das Thema auf dem Schirm zu haben. Und ich glaube, was eben wichtig ist, dass es eben bei diesem Thema Recht auf Nahrung im Kontext der Klimakrise eben auch darum geht, ressortübergreifend eben diese Lobbyarbeit zu machen. Also mit dem Landwirtschaftsministerium beispielsweise weiter Druck auszuüben, dass agrarökologische Ansätze weiter gefördert werden, eben auch im Kontext als Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel. Beim BMZ, also beim Entwicklungsministerium, wird jetzt nach der UN-Klimakonferenz das ganze Thema Loss and Damage, also die Frage nach Reparationszahlungen, da wird jetzt diese Debatte Fahrt aufnehmen. Da geht es eben darum, dort eben auch das Recht auf Nahrung zu verankern, zu schauen, dass dieser Fonds wirklich bei den Betroffenen ankommt. Und das ist eben ein langer Weg, aber wir hoffen, dass wir da jetzt den ersten Schritt gemacht haben.
Ja, da hast du schon vorweggenommen, wie jetzt weitergearbeitet werden soll. Das hast du im Prinzip beschrieben. Ist die Zivilgesellschaft auch in der Lage, das Ganze ein bisschen zu unterstützen langfristig?
Ja, wir glauben, die wichtigste Arbeit findet auf jeden Fall in Honduras statt. Das sind Gemeinden vor Ort, die MenschenrechtsverteidigerInnen, die UmweltverteidigerInnen, die sozialen Bewegungen, die eben trotz auch des schwierigen gesellschaftlichen Panoramas und trotz der Gefahr auch der Kriminalisierung jeden Tag menschenrechtliche Begleitung der Gemeinden vornehmen. Und da gilt es eben hier in Deutschland, die darin zu unterstützen, die Dringlichkeit hochzuhalten. Wir als NGO planen dahingehend verschiedene Lobby- und Advocacy-Aktivitäten. Wir planen auch verschiedene Formate im Bereich der Bildung und öffentlichen Netzarbeit. Radiosendungen, wie die hier, wo wir jetzt eingeladen sind, darüber zu sprechen, sind auch ein wichtiger Baustein natürlich da drin. Einerseits die Auswirkungen, auch die menschenrechtlichen Auswirkungen der Klimakrise, auch dafür eine Sensibilisierung zu schaffen und eben auch die Region Zentralamerika nochmal als besonders vulnerable Region darin auch anzuerkennen, weil das eben häufig gar nicht so im Bewusstsein von vielen ist, weil Zentralamerika eben auch mit anderen Sachen in Verbindung gebracht wird, aber nicht unbedingt mit der Klimakrise.
Ja, vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Dann noch dir einen schönen Abend. Vielen Dank.
Ja, danke dir.
Ciao.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92,4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Unser Anspruch? Eine kritische Gegenöffentlichkeit schaffen. Unser Ziel? Alternativen zum Mainstream ein Forum geben. Dazu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie an uns, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Mehr Infos unter lora924.de oder rufen Sie uns an unter 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationen zu.
Sie hörten eine Stunde LoRa International mit der Menschenrechtsorganisation FIRN. Die Münchner FIRN-Gruppe stellte Ihnen die Arbeit des Food First Information and Action Networks vor. Heute zum Thema Menschenrechte in Lieferketten. SprecherInnen waren Ingrid Althoff, Christine Bruckner, Manfred Keil und Arne Klevenhusen.
Die Aktivitäten der Münchner FIRN-Gruppe sind dieses Jahr in weiten Teilen angebunden an das Jubiläumsjahr 2023, in dem die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 75 Jahre alt wird. Unter dem Dach des Münchner Nord-Süd-Forums werden in der Stadt zahlreiche Veranstaltungen von unterschiedlichen Organisationen durchgeführt. Gestartet wird diese Reihe am 23. März um 19 Uhr. An diesem Abend stellen sich im Eine Welthaus München mehrere Menschenrechtsorganisationen vor. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Nord-Süd-Forums www.nordsudforum.de/Menschenrechte.
Wenn Sie Interesse an der FIRN-Arbeit haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Die Telefonnummer des Ansprechpartners für die Münchner Gruppe Arne Klevenhusen ist 089 69 38 14 38. Ich wiederhole nochmal. 089 69 38 14 38. Die E-Mail-Adresse der Münchner Gruppe lautet firn@münchen-mail.de. Besuchen Sie FIRN Deutschland im Internet unter www.firn.de bzw. die Münchner Gruppe unter www.firn.de/München. Auf der Seite www.firn.de können Sie sich unter dem Menüpunkt Mitmachen, Aktionen, an Aktionen zu den eben beschriebenen Fällen und an weiteren Aktionen beteiligen. Dort können Sie Online-Petitionen unterschreiben und Protestbriefe herunterladen und verschicken. Auf der Homepage von FIRN Deutschland werden Sie über weitere Themen und über die Arbeit der Lokalgruppen informiert. Auch auf Facebook ist FIRN Deutschland zu finden, und zwar unter www.facebook.com/FIRN Deutschland. Die internationalen Aktivitäten von FIRN finden Sie auf der Website www.firn.org. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf LoRa International.